ARD.
Herzlich willkommen zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Wir setzen einen glänzenden Schlusspunkt unter diese Reihe, denn die wunderbare Iris Berben ist zu Gast. Sie gilt als eine der populärsten und erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Zu Recht wird sie oft als die Grande Dame des deutschen Films bezeichnet. Die Liste ihrer Filme und Auszeichnungen würde den Rahmen sprengen, nur so viel. Sie war eine himmlische Tochter, ermittelte als Kommissarin, war Diva, Geliebte, Mutter, Oma, Patriarchin, Bertha Krupp und Cosima Wagner. Ihr Spektrum reicht von komödiantisch bis dramatisch, von heiter bis düster. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Iris Berben, die auch abseits ihrer Rollen sehr viel zu erzählen hat. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Heute zu einer, ja, ich darf sagen, in zweifacher Hinsicht besonderen Ausgabe. Zum einen ist es die letzte Ausgabe von Maya Burkhardts Frauengeschichten. Das sage ich heiter, voller Dankbarkeit nach 10 Jahren. Das Projekt war auf 10 Jahre geplant und die 10 Jahre sind vorbei. Der zweite Grund, warum diese Ausgabe so besonders ist, ich hatte immer vor, eine Frau einzuladen, die ganzen 10 Jahre. Und habe mich um sie wirklich gekümmert und habe sie umworben und habe ihr eine Einladung geschickt. Und siehe da, sie hat diese Einladung angenommen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Herzlich willkommen, Iris Berben.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und was für ein Glück, dass ich es gerade noch geschafft habe, in die letzte dieser wunderbaren Sendung zu kommen.
Während der Berlinale, was Frau Berben Sie wirklich ehrt. Ja, es ist ein Abschied für mich, aber das führt mich zu der Frage an Sie. Sind Sie ein Mensch, der gut Abschied nehmen kann?
Selbstgewählten Abschied, ja.
Ja.
Also, ich hatte diese langen, tiefen Gedanken, Verunsicherungen, Fragen, als ich aufhörte, Präsidentin der Akademie sein zu wollen.
Ja.
Ich dachte, 9 Jahre, das ist eine lange Zeit. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es über einen so langen Zeitraum so viel Platz auch in meinem Leben einnehmen würde.
Ja.
Und das war selbst gewählt, dann von mir zu sagen, ich stelle mich jetzt nicht mehr zur Verfügung. Trotzdem ist es ein Abschied, den man natürlich sich sehr genau Revue passieren lässt und auch sehr genau begründet für sich selber. Und das war dieses berühmte ein lachendes, ein weinendes Auge. Also Sie sagen ja, Sie sitzen eigentlich eher voller Stolz und Glücke. Ja, Stolz weiß ich nicht. Ich finde, das konnte ich schwer selber beurteilen, was ich da erreicht habe oder angestoßen habe in der Akademie. Aber es hat mich natürlich bereichert und es hat mich insofern stolz gemacht, als dass mir die Branche das Vertrauen so lange ausgesprochen hat.
Diese Frau, die Präsidentin der Akademie war, ist irgendwann mal gestartet in Detmold, besser in Hamburg. Und ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch mal mir ein Taxi genommen und bin an den beiden Adressen vorbeigefahren, die in Hamburg eine Rolle für sie gespielt haben, nämlich Rugenberg ist die eine Adresse.
Und Rugenberg 114.
114 und Ostdorfer Landstraße. Und ich habe einfach dann das Taxi verlassen und bin da ein bisschen auf und ab gegangen. Das sind 2 Adressen, die in 2 unterschiedlichen Stadtteilen sind. Und ich habe mich gefragt, als ein Junge, der aus Kassel kommt, welche Träume hatten Sie da, als Sie dort waren? Sie waren sehr jung. Sie kamen aus Detmold, Ihre Eltern waren getrennt. Die Mutter sehr modern, sehr emanzipiert. Und als Sie da aus dem Fenster geguckt haben, am Rugenberg, gab es da so den ersten Traum, was man beruflich machen könnte, um da auch rauszukommen?
Nee, da rauszukommen vielleicht gar nicht, weil für dieses sehr unruhige Leben, was ich bis dahin hatte als Kind, durch die Scheidung, durch das mehrfache Umziehen, durch eine emotionale Stimmung, die man natürlich auch mitbekommen zu Hause. Und ich bin dann immer mal geparkt worden bei meinen wunderbaren Großeltern, dann in Essen oder auch auf dem Land. Also ich war viel unterwegs schon als Kind. Und da war dann diese erste Adresse in Hamburg gar nicht so sehr rauskommen wollen, sondern angekommen sein, irgendwo Großstadt. Mhm. Hamburg war Großstadt, obwohl dieser Stadtteil natürlich, da war sehr viel Grün noch. Und es war in zweifacher Hinsicht ja ein Ankommen, dort in die Schule zu gehen, einen Freundeskreis sich aufzubauen. Es wurde dann auch wieder kompliziert durch eine neue Beziehung meiner Mutter mit einem sehr viel jüngeren Mann, einem Musiker, der in der Hamburger Staatsoper auch Horn gespielt hat. Und ansonsten Klavierunterricht gab, da war ich dann direkt eingebunden, wollte es überhaupt nicht, weil 6, 7, 8, 9 Jahre alt, man entdeckt die Schlager, man will ganz woanders hin als klassische Musik hören.
Das war die erste Single, die Sie sich gekauft haben?
Ich weiß, dass ich die allererste Single, die ich bekommen habe, von meiner Tante, da war ich, wann war das? 61, 62 waren die Beatles.
War das Ihre Musik?
Ganz am Anfang ja.
Und dann so antwortet ein Rolling Stones-Fan, der höflich sein will.
Ja, ganz am Anfang ja. Und dann, ich wollte gerade sagen, dann kam Gott sei Dank die Stones.
Ja. Ich überlege mir, das ist ja, Hamburg war der Ort, wo alles für Sie zum ersten Mal passiert ist.
Ja.
Der erste Freund, mutmaßlich, die erste gekaufte Single, der erste Kinobesuch. Das ist ja das, was die Jugend signifikant auszeichnet, dass man etwas zum ersten Mal erlebt. Was war das erste Kinoerlebnis?
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Nein.
Nein. Ich weiß, ich höre immer, wenn jemand so aus der Pistole geschossen sagt, wo was da das erste Kinoerlebnis war. Ich weiß nur, dass mein Vater hatte so, wir hatten so einen Super 8 Filmprojektor zu Hause und mein Vater musste mir jeden Abend, bevor ich schlafen ging, den Klabautermann auf die Leinwand zaubern. Das ist mein erstes Kinoerlebnis quasi zu Hause gewesen. Aber ich bin eigentlich erst, wenn ich so darüber nachdenke, war es dann schon die Zeit, als ich in München war. Viel später. Das Kino so ein
Magie.
Zufluchtsort, so eine Magie, so ein besonderer, auch was uns so zusammengeführt hat, die Filme. Ja. Das ist erst viel später gekommen,
Ist jemand mit der kleinen Iris Berben ins Weihnachtsmärchen gegangen? Da gibt es ja eine große Konkurrenz noch heute der Hamburger Bühnen. Wer macht das schönste Weihnachtsmärchen?
Nein,
haben Sie da eine Erinnerung?
War ich auch nie. Also ich habe nicht wirklich so sehr so ein behütetes, wie soll ich sagen, so ein kinderbehütetes.
Keine bürgerliche.
Ja. Meine Mutter war sehr auch, sie hat gearbeitet, ihr zweiter Mann, den sie dann geheiratet hat, hat gearbeitet. Ich bin eigentlich tagsüber dann in so einer Kindertagesstätte gewesen und ja, da waren so, was mir Spaß gemacht hat, waren die ersten kleinen Theaterinszenierungen. Ja. Also meine allererste Rolle war der Zappelphilipp.
Ja.
Auf den Punkt besetzt auch, also musste ich gar nicht lange üben. Dann war ich der Räuberhauptmann, auch da habe ich
passt
mich,
sehr gut auf.
Passte irgendwie auch alles ganz gut. Aber hat mich auch nicht irgendwie, heute würde man sagen, getriggert, überhaupt nicht. Das hat mir Spaß gemacht. Aufmerksamkeit war, glaube ich, für mich extrem wichtig. Und wenn man so im Nachhinein, heute, wo ich so viel Leben schon hinter mir habe, ich glaube, die Aufmerksamkeit, die ich nicht allzu sehr zu Hause bekommen habe, die habe ich mir woanders dann geholt.
Wonach riecht Ihre Kindheit? Gibt es einen Geruch, den Sie mit Ihrer Kindheit verbinden? Nein, sonst würden Sie ihn wahrscheinlich jetzt schon sagen.
Ja, oder ich drücke mich gerade davor, ihn zu sagen, weil das erklärt schon eine Menge.
Ich bin das erste Mal am Staatstheater in Kassel als Statist hinter eine Bühne gekommen. Und da gab es einen Geruch, eine Mischung aus Feuerbindemittel, Schweiß und Staub. Ja? Und als ich diese Geruchmischung gehört habe, habe ich gedacht, im weitesten Sinne willst du was mit diesem Milieu zu tun haben. Ich habe mich sozusagen in einen Geruch verliebt. Das passiert ja auch mit Menschen.
Ja.
Erinnern Sie sich an einen Geruch, nicht jetzt in Bezug auf Ihre Kindheit, wo Sie gesagt haben, das gibt mir eine Orientierung. Das verführt mich auf einen guten Weg.
Ja, es ist wirklich der Geruch, den ich dann in Lerchenfeld.
An der Uni.
An der Uni Lerchenfeld in Hamburg, als ich da zum ersten Mal mit älteren, für mich schon älteren, jungen Menschen zusammenkam, weil ich war 17 und die waren aber eigentlich alle schon 5 und 6 und 10 Jahre älter. Und dieser Geruch von Selbstbestimmung, von einer ganz neuen Sprache, von einem Selbstbewusstsein, es war ein Geruch und es war eine Melodie, es war eine Lebensmelodie viel eher, die ich da gehört habe, wo ich gedacht habe, nach diesen vielen Jahren in so Kindertagesstätten und dann Internaten, es waren dann doch 11 Jahre, die ich eigentlich immer in so Institutionen verbracht habe. Das war ein Geruch, mit dem ich was anfangen konnte, weil der hatte einen Instinkt in mir geweckt.
Haben Sie deine Heimat gefunden oder haben Sie dem Begriff Heimat prinzipiell misstraut?
Misstraut eher, würde ich sagen. Bis heute, ja. Aber ich habe so eine Form von Möglichkeit gefunden, was natürlich auf der anderen Seite war meine Mutter ja jemand, die ist dann 62, da war ich 12 Jahre alt, als auch diese Ehe gescheitert war, ist sie nach Portugal gegangen. Also sie hat in einer Zeit Entscheidungen getroffen, die für eine alleinerziehende Frau eigentlich sehr ungewöhnlich waren. Und ich, wovon wollte ich mich eigentlich, oder was hat mich dann gereizt? Meine Mutter war ein Freigeist. Aber ich habe das gar nicht ausleben können, dadurch, dass ich eigentlich immer in den Händen und im Geist anderer war und erzogen wurde. Ich habe ganz, ganz wenig Zeit mit meiner Mutter verbracht als Kind.
Ist das etwas, also das Vermissen mütterlicher Nähe, mütterlicher Liebe ist ja etwas, was einen Menschen prägt. Haben Sie das vermisst?
Ich habe es als Kind nicht vermisst, ich habe mir aber viel später erst, habe ich gedacht, das muss ein Riesendefizit auch in meinem Leben sein, weil ich habe alle Filme die ersten Jahre, alle Reisen, die ich gemacht habe, immer meine Mutter mit einbezogen. Ich habe sie überall hin eingeladen, zu allen Dreharbeiten im Ausland, zu Reisen, die ich gemacht habe. Ich wollte sie immer bei mir haben,
War sie stolz? War ihre Mutter... Ich habe eben gemerkt, den Begriff Stolz mögen Sie nicht, verstehe ich auch. Aber war Ihre Mutter im besten Sinne des Wortes glücklich?
Also ich habe es gehört. Sie hätte es niemals mir gesagt.
Wie schade.
Ja, wie schade. Natürlich ist, das wird ein unheimlich intensives Gespräch gerade, merke ich, weil natürlich ist auch, sind auch die Träume meiner Mutter, die darf ich nicht vergessen. Sie, diese Frau, die so sehr früh eigentlich durch zwei Ehen schon dann, glaube ich, erst ihren Weg so gefunden hat und ihre Möglichkeiten sich geholt hat. Das verstehe ich eben so. Und da ist ein Kind schon eine große Verantwortlichkeit und eine...
Ich stelle die Fragen auch nur deshalb, weil Sie häufig über Ihre Mutter gesprochen haben in Interviews. Und der Eindruck, der sich mir vermittelt hat, da spricht nicht die Tochter über ihre Mutter, da spricht die Tochter mit mütterlicher Funktion über ihre Mutter, eigentlich als ob die Kindsituation, die Kind-Mutter-Situation sich komplett umgedreht hat.
Ja,
mit sehr viel Verständnis.
So.
Sehr viel. Die beiden großen Beziehungen in ihrem Leben, die ich identifizieren konnte, die eine ist zu Paul Berben und die andere ist zur SPD. Das sind die beiden Beziehungen, wo ich jetzt, hier ist ein öffentliches Gespräch, wir wollen hier nicht intim werden, aber ich muss schon nachfragen dürfen. Paul Berben ist ein Hund.
Ja.
Ich sage bewusst, er ist ein Hund, denn er lebt in Ihnen fort.
Ja, das tut er
wirklich. Obwohl er im Himmel ist.
Ja, er ist wo auch immer, auch daran glaube ich nicht. Aber er ist wirklich bei mir. Ich merke das einfach, weil er mir so gut getan hat.
Ja.
Und es ist, der war so ein Komplize.
Ja.
Und der war so, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich ein Leben mit einem Hund führe. Also auch in meinem eigenen unruhigen Leben, mit vielen Reisen, mit vielem Unterwegssein, eine Verantwortung für so ein Tier zu übernehmen, das heißt ja was. Und er war zum Glück so ein Paket, so ein kleineres Paket, ein Jack Russell Parson, den ich dann auch wirklich überall mit hingenommen habe. Das stand selbst in meinen Filmverträgen, dass Paul dabei ist. Der hat mir gut getan. Der hat mich in eine Form von Disziplin gezwungen, nämlich spazieren gehen. Aber er hat auch, der hat mich an so vieles erinnert. Ich sage ja immer, er war so die Wiedergeburt von Buster Keaton, weil der wirklich einen melancholischen Humor hatte, so wie der geguckt hat, wie er mir zugeschaut und zugehört hat, wenn ich Texte gelernt habe. Und er ist wohl deshalb immer bei mir, weil er wirklich für etwas, für eine gute Zeit steht.
Er hat Sie gezwungen, sagten Sie eben, spazieren zu gehen. Ja. Als wir uns mal getroffen haben am Rande einer Veranstaltung, haben Sie sehr stolz gesagt, das Wort stolz schon wieder, sehr selbstbewusst gesagt, ich bin so fit und so gut aussehend, das sind jetzt meine Worte, jetzt kommt das Zitat, obwohl ich nie Sport treibe. Ja. Das war Ihnen ganz wichtig als Statement. Ja. Und ich habe mich gefragt, warum sagt sie das?
Ja, weil das
mögen
so
Sie, Frau Berben, mögen Sie Sport nicht?
Doch.
Geben Sie es ruhig zu.
Nur für mich nicht. Ja, Sie glauben ja nicht, wie gerne ich auch Sportsendungen anschaue. Ja. Nein, ich habe in der Schule extrem viel Sport. Ja. Ich habe nur eine Eins gehabt in Sport. Ich durfte zu allen Wettbewerben fahren. Ich war 50 und 100 Meter Lauf und Hürdensprung. Ich war richtig gut.
Ja.
War für mich eine einzige Möglichkeit, immer rauszukommen aus dem Internat, diese
Darum
Wettbewerbe.
Ging's. Darum
ging es mir eigentlich nur. Aber ich habe wirklich auch schlagartig, als ich aus der Schule raus war, aufgehört. Ich habe dann eine Zeit lang Tennis gespielt, stellte dann fest, dass ich extrem schwache Handgelenke hatte, stellte mit Freude fest, dass ich extrem schwache Handgelenke habe, so dass ich auch damit wieder aufhören konnte. Bin eine Zeit lang Ski gelaufen, habe mir bei Dreharbeiten die Meniskus und Kreuzband gerissen und dann festgestellt, stehe nicht mehr ganz so sicher auf den Skien, auch das mit einer gewissen Genugtuung. Ich bin nicht die Sportskanone.
Kommen wir über Paul und dem Sport zur zweiten lebenslangen Beziehung in Ihrem Leben, die zur SPD. Sie sind Parteimitglied viele Jahrzehnte.
Nein, ich bin kein Mitglied.
Ach, kein Mitglied.
Nein.
Aber bekennende Unterstützerin.
Bekennende Unterstützerin,
ja. In guten wie in schlechten Zeiten.
In guten wie in schlechten Zeiten.
Ich finde faszinierend, und das möchte ich jetzt mit Ihnen besprechen, da gibt es eine Frage. Die SPD unter Gerd Schröder war konservativer, auch in wirtschaftlichen Fragen, als die CDU unter Angela Merkel. Mhm. Wie geht denn das für jemanden, der zu einer Partei steht? Ob die Zeiten jetzt gut oder schlecht sind, ist jetzt mal eine andere Frage. Aber wie geht denn das, wenn man plötzlich Positionen vertreten muss, die eigentlich ihnen doch contre coeur hätten gehen müssen?
Weil ich denke, dass ich auch meine Haltung mit dem Leben und mit der Realität vereinbart habe. Ich glaube, mit vielen Dingen, nicht, dass man sie jemals über Bord werfen sollte, aber sie müssen weiter wachsen, sie müssen sich verändern, sie müssen sich einer Zeit anpassen. Und da sind natürlich manchmal Einschnitte, die unterschreibt man, und manche sind da, wo man schwer schluckt. Ich bin auch niemand, der sagt, ich weiß um alle richtigen oder wichtigen Entscheidungen, die getroffen wurden da. Aber ich bin schon eher ein Mensch, der glaubt, man muss in der Bewegung bleiben und man muss für die grundsätzliche Haltung, für die muss man kämpfen, für die muss man einstehen. Ich glaube nur, dass wir unterschiedliche Wege immer wieder kennenlernen und uns damit vertraut machen müssen. Und so konnte ich auch meinen Weg in dieser unterschiedlichen Weise gehen. Ich muss auch zu Angela Merkel sagen, ich hatte ja auch wirklich das Glück, sie einige Male persönlich, sie kennenzulernen und einige Male persönlich zu treffen. Sie hat mir schon auch in vielerlei Hinsicht imponiert, muss ich sagen.
Ja, auch.
Also das ist eine Haltung gewesen, die ich sehr geschätzt habe. Es fällt mir sowieso mehr und mehr schwer, muss ich sagen, bei den Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Und natürlich die Politiker in Form ihrer Haltung dagegenüber und ihrer Verantwortlichkeit dagegenüber dass wir dieses Zusammenrücken von demokratischen Parteien, das müsste eigentlich viel mehr geschehen, um sich abzugrenzen von allem, was sich sehr nach rechts und sehr undemokratisch gerade verhält.
Ja, wobei das Zusammenrücken der beiden großen Parteien natürlich dann dazu führen kann, dass die Ränder stärker werden.
Das ist es ja. Ich bin so lost gerade.
Ja, aber ich glaube, dass der Wissende natürlich verzweifelter ist und der Bornierte, der einfache Antworten sucht, diese Selbstzweifel nicht hat. Und das macht vielleicht ja die Ränder so gefährlich, weil sie suggerieren, dass es einfache Antworten gibt. Reden wir mal, weil wir reden gerade von der Linken und wir reden, Iris Berben ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Ich freue mich sehr, dass Frau Berben diese Einladung angenommen hat. Noch einmal an dieser Stelle vielen Dank. Aber man kann nicht Iris Berben zu Gast haben, ohne über Israel zu sprechen. Und ich habe vor längerer Zeit in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gefunden von Eva Illouz. Eva Illouz ist eine israelisch-französische Soziologin und Eva Illouz hat einen sehr bitteren Artikel geschrieben über die Haltung der Linken zum Überfall der Hamas auf Israel. Und dieser Überfall war zweifellos die tiefste Verletzung der jüdischen Psyche seit dem Zweiten Weltkrieg, schreibt sie. Und sie, das will ich kurz zitieren, schließt diesen Aufsatz mit folgenden Worten. Hätte die Linke uns in unserer Trauer nicht wenigstens für einen Moment zur Seite stehen können, so wie es viele Araber weltweit und in Israel getan haben, einmal mehr fühlen sich die Juden sehr allein. Zitat Ende. Liebe Iris Berben, haben Sie eine Erklärung, eine Mutmaßung, warum die demokratische Linke in den westlichen Ländern, übrigens auch in Amerika, so aus meiner Sicht jedenfalls so viel Schwierigkeiten hatte, sich zu empören, Mitleid zu empfinden, auf die Straße zu gehen, vor dem Hintergrund dieses Überfalles der Hamas auf friedliche Israelis?
Nein, dafür habe ich keine Erklärung. Weil ich denke, auch gerade die Linke hätte genau, was dort in diesem Artikel geschrieben ist, für diesen Moment der Trauer, für diesen Moment dieses entsetzlichen Überfalls, hätte man ihre ganzen ideologischen Vorbehalte, die es ja auch immer gab, die gab es ja auch in den 60er Jahren schon ganz stark, dass man die nicht für diesen entsetzlichen Moment oder für dieses Erkennen da einen Stillstand hat und wirklich fähig ist zu trauern und diese Trauer auch auszudrücken, das ist mir so unverständlich. Das ist mir so weit entfernt. Ich kann es nicht. Ich verstehe es nicht. Weil gerade da müsste ja eigentlich die Möglichkeit bestehen, zu differenzieren. Bei sämtlichen Intellektuellen müsste doch die Fähigkeit der Differenzierung ganz stark ausgeprägt sein.
Sind Sie ein bisschen getröstet, in Anführungsstrichen, dass jetzt Hunderttausende von Menschen gegen rechts auf die Straße gehen?
Ich war bei dieser allerersten Demo hier in Berlin und nach dem Anschlag, dort sind ja auch Verwandte von verschleppten Geiseln aufgetreten. Und es war erstaunlich ruhig. Vor allen Dingen, es hat lange gedauert, bis dann, vielleicht waren es dann zum Schluss tatsächlich 10.000 Leute, die da waren. Aber es war ein sehr zögerliches Bekenntnis, fand ich. Ein extrem zögerliches Bekenntnis. Natürlich ist es jetzt, was man wahrnimmt, wie gut ist das, wie richtig ist das. Nur, was jetzt gerade passiert, dass diese Gemeinschaft da ist und dass dieser Aufschrei da ist, der muss dann genutzt werden, der muss dann gefüllt werden, der muss dann mit Leben gefüllt werden. Den müssen wir in unseren Alltag mit hineinnehmen. Das sind viele Menschen, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt auf einer Demonstration. Absolut, ja. Und ich Natürlich war ich erschrocken und verzweifelt, warum man in kürzester Zeit für die Klimabewegung, für die großen Demonstrationen, die es gegen das Regime in Iran gab, gerade auch in der Haltung Frauen gegenüber, wie schnell diese Demonstrationen, in welcher großen Ordnung sie hier hergestellt wurden und wie lange es gedauert hat. Es ist gut jetzt. Es gibt Hoffnung. Es gibt, es ist auch ein wichtiges Bild jetzt mal, was wir nach draußen schicken. Aber wie gesagt, das muss man jetzt füllen.
Schmerzlich finde ich, Hubertus Meyer-Burkhardt, finde schmerzlich, dass die deutschen Juden verantwortlich gemacht werden für die Politik Netanjahus.
Aber das, ist doch eine Reflexhandlung, genau. Die bei ganz vielen immer wieder, wo ich auch sage, das muss man doch unterscheiden. Man muss doch mal ausklammern, eine Politik. Ich bin auch ganz sicher kein Freund von Netanjahu. Mhm. Und man muss doch auch mal darüber nachdenken, wie viele Demonstrationen hat es vor diesem entsetzlichen Anschlag der Hamas in Israel gegeben, gegen diese Regierung.
Absolut.
Es ist plötzlich alles nicht vorhanden als Diskussionsbasis.
Ich habe Sie vorhin gefragt, welche Gerüche Ihr Leben geprägt haben und hatte die Vermutung, dass Sie mir antworten, als ich das erste Mal mit vielleicht 18 Jahren nach Israel gereist bin, da hatte ich ein Erweckungserlebnis, so darf ich Sie zitieren.
Ja.
Aber das heißt, Sie waren das erste Mal in einem, wenn man so will, orientalischem Land.
Ja.
Verbinden Sie das nicht mit einem Geruch?
Oh ja.
Bestimmt. Was war das Erweckungserlebnis? War das zunächst mal die das Unfassbare, Yad Vashem, zu sehen, was der Holocaust war? Ist Ihnen das erste Mal dort vermittelt worden?
Und unfassbar, dass sich Überlebende damals mit mir hingesetzt haben, mit mir geredet haben.
Ja.
Und es ist ganz schwer, das nebeneinander zu stellen, aber ebenso hat es mich beeindruckt, dass Menschen aufgestanden sind und aus dem Raum gegangen sind, wenn sie ein deutsches Wort von mir gehört haben. Das sind beides Erlebnisse, wo ich gar nicht sagen kann, was tiefer in mich hineingekrochen ist da. Und das war einmal das. Da kam ganz vieles zusammen. Es kam auch zusammen so viele unterschiedliche Nationalitäten auf kleinstem, engstem Raum zu sehen. Also da kamen ganz viele Gedanken, wenn man das auch in den 60er Jahren so erlebt hat, das war der eine Teil, das waren die polnischen Juden und das waren die deutschen Juden dort und das sind eher der Einfluss der orientalischen Juden gewesen, die dort waren. Das war alles miteinander verknüpft. Sie haben zwar so in ihren kleinen Welten auch dort gelebt, aber es war ein Miteinander.
Ja.
Und das war für mich auch was ganz Neues. Das ist ein Geruch von einer Möglichkeit zu leben, ja.
Und die Lebensfreude
und
Israels
diese unendliche
wird
Freude
sie vermutlich
am Leben
auch angesteckt haben,
natürlich.
Infiziert haben.
Ja.
Ich habe große Bewunderung für die Künstlerinnen und Künstler, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 60er, 70er Jahren, die Jüdinnen und Juden waren, in Deutschland wieder aufgetreten sind. Esther und Abi Ofarim, Dalia Lavi, vergessen wir Hans Rosenthal nicht. Und erst jetzt ist rausgekommen, vor kurzer Zeit durch einen Dokumentarfilm von Erik Friedler, dass Robert Lemke ein Jude ist und versteckt worden ist in einem bayerischen Dorf. Und Marianne Koch, die mit ihm lange zusammengearbeitet hat, sagt, das hat keiner von uns gewusst. Das wussten wir alle nicht. Ich möchte zurück zur Schauspielerin Iris Berben kommen. Wenn man mit Theaterschauspielerinnen spricht, ich hatte vor gar nicht langer Zeit hier Nina Hoss zu Gast, dann sagte Nina Hoss, das Schönste an der Arbeit ist nicht die Vorstellung, das Schönste an der Arbeit ist das Probieren.
Das Proben, ja.
Wenn der Vorhang noch zu ist. Und dann sagte sie, ich zitiere sie nur sinngemäß, dummerweise muss dann der Vorhang irgendwann mal aufgehen, dummerweise sind wir dann ja auch fürs Publikum da.
Ja.
Das ist doch eine Erfahrung, die Sie nie machen beim Film. Weil der Film heißt Ökonomie und Ökonomie heißt, so allzu viel mit Probieren ist da nicht möglich. Oder irre ich?
Ja, es gibt ein paar Ausnahmen. Ruben Östlund zum Beispiel, Triangle of Sadness.
Ja.
Das
da
kann
haben
man
Sie
sich
viel Text gehabt.
Nein, aber es ging eben nicht um den Text, sondern es ist ja genau das, dieses Ausprobieren, dieses Suchen, dieses Miteinandersuchen, das ist schon, und da haben Sie recht, dieser Prozess wird immer mehr verkürzt in der Filmerei. Es gibt ein paar Regisseurinnen und Produzentinnen, die sich das nehmen noch und die auch versuchen, uns alle miteinander da für immer wieder zu erwecken, dass wir uns diese Zeit auch nehmen. Aber Sie haben recht, diesen Prozess, den man beim Theaterspielen hat, den hat man beim Film nicht. Wobei ich auch dieses Filmemachen deshalb so sehr schätze, weil es dann so ein unendlich kleiner, enger Moment ist, wo dieses Rotlicht an ist, in dem es stimmen muss, in dem
verdichtet
deine Konzentration, es verdichtet sich so unendlich auf eine Präzision von Gefühl und dort übrigens von Markierungen, auf die du treten musst. Also es gibt eine andere Konzentration da. Aber Sie haben recht, ich sehne mich eigentlich auch immer wieder danach. Ich habe es ja ganz in den Anfängen einige Male Theater gespielt, aber dann gar nicht mehr. Und dieser Vorgang ist schon, der schweißt auch so zusammen. Aber wir arbeiten heute alle anders. Wenn Sie sich heute einen Film anschauen, wie ein Drehplan gesteckt werden muss, weil jeder Schauspieler auch dann häufig noch in anderen Produktionen ist, außer, sagen wir mal, den Hauptprotagonisten, da versucht man natürlich, dass die für einen gesamten Film da sind. Das versuche ich übrigens auch immer, dass ich nur eine Sache mache.
Aber wenn man einen Film macht, selbst wenn man einen Regisseur hat oder eine Regisseurin, ich denke an Sherry Horman, mit der Sie immer wieder zusammengearbeitet haben, ein Film wird in seinem Wesen nicht chronologisch gedreht.
Nein.
Das geht nicht. Das heißt, Sie springen in der Biografie der Figur, die Sie spielen, hin und her.
Ja.
Damit für Sie als Künstlerin, als Schauspielerin schneiden Sie sich die Möglichkeit ab, wirklich eine Entwicklung mit der Figur zu machen. Es ist zumindest sehr viel schwieriger als beim Theater.
Ja.
Und das führt, liebe Iris Berben, natürlich zu der gnadenlosen Frage. Warum spielen Sie nicht mal wieder Theater?
Ja.
Ich nehme an,
das fragen nicht nur Sie mich.
Befinde ich mich in einem großen Chor von Fragenden, aber das macht die Antwort natürlich umso drängender.
Ja.
Was scheut Sie? Das interessiert mich, weil ich war gerade in London. In London sieht man viele Schauspielerinnen ihrer AAA-Kategorie aus Amerika und England, die nehmen sich die Zeit und spielen dann mal in London oder auch in New York, spielen die mal 2 Monate ein Stück. Was hindert Sie daran?
Ja, anscheinend ich mich selber. Ich verzettel mich nicht, aber ich sag immer so viele Dinge zu. Das soll jetzt gar keine Entschuldigung sein, aber
Sie müssen sich nicht bei mir entschuldigen.
Dann fahre ich, nein, ich, weil ich es ja auch, ich versuche es ja auch selber immer für mich so zu begreifen, was ist es. Ich könnte ja dann einfach das alles ändern.
Ja.
Aber ich bin dann eben doch und versuche lieber zu unterstützen, irgendwelche Arthouse-Kinos, weil ich dort auftrete und dann gehe ich in irgendwelche jüdischen Gemeinden und dann unterstütze ich da lieber. Es sind so kleine, von denen ich denke, ganz, ganz wichtige Arbeiten, die ich mache. Ich scheine aber auch doch einen so großen Respekt davor zu haben. Ich weiß gar nicht, Angst ist nicht, aber Respekt ist das richtige Wort.
Also sollte uns eine Produzentin, ein Produzent, ein Theaterproduzentin zuhören, ich empfehle Frau Berben mal das Theaterstück von Peter Hacks, ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe mal zuzuschicken. Mit Nicole Heesters habe ich es 2-mal gesehen, ganz grandios.
Es liegt übrigens bei mir zu Hause, keine Sorge.
Guck mal, und da ich bei Frau Berben noch nie zu Hause war, ist das jetzt ein wirklicher Zufall. Und vielleicht gelingt das ja. Wir müssen ein weiteres Thema aufmachen, das sind die Rolling Stones. Es ist ganz selten, dass jemand wie Sie sich so zu der Musik bekennt, zu den Künstlern bekennt, zu den Musikern bekennt. Ich habe das Gefühl, die Rolling Stones sind der Soundtrack Ihres Lebens.
Naja, die waren politisch.
Ja.
Die waren
Street Fighting Man.
Ja. Also ich habe mich in denen auch immer wieder gefunden, in ihren Texten.
Ja.
die haben gesprengt. Die haben alles gesprengt.
Und es ist eine ganz tolle Mischung von unterschiedlichen Persönlichkeiten.
Richtig.
Der leider verstorbene Charlie Watts, der eigentlich ein Jazzer war.
Ja.
Keith Richards, muss man nicht erklären.
Muss man nicht erklären, oder? Und ich meine, es reicht auch immer in dieses Gesicht zu schauen.
Mick Jagger, der beste Frontman, den der Rock je hervorgebracht hat.
Richtig.
Und Ronnie Wood will ich auch nicht vergessen. Sympathy for the Devil.
Ja, unbedingt.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass wir immer einen Rod Stewart Song spielen. Das werden wir später noch tun. Aber jetzt spielen wir bei der letzten Ausgabe von Meyer Burkhardts Frauengeschichten zu Ehren von Iris Berben, die netterweise, freundlicherweise die Einladung angenommen hat.
So gerne.
Sympathy for the Devil.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long time. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name.
Die Rolling Stones haben für Iris Berben gesungen, Sympathy for the Devil. Meine Damen und Herren, ich bedauere, dass Sie nicht mit uns hier im Studio waren, weil Iris Berben hat textsicher mitgesungen und hat leicht gegroovt. Es hat sie fast aus dem Sessel gehoben. Sie haben mir mal erzählt, dass Sie die Rolling Stones auch mal kennengelernt haben.
Ja.
München.
Sie waren ja so oft in München. Und
das müssen Sie jetzt genau erklären, wie das so war.
Wie das so war?
Ja.
Die gingen gerne in ein Lokal, das hieß La Cave. Epsch war der Hausherr und das war schon so ein angesagtes Lokal, wo natürlich nicht jeder reinkam, aber alle attraktiven Mädchen.
Ja.
Und dazu gehörte Uschi Obermeier und ich. Wir hatten ja auch schon zusammen gedreht. Und Uschi ist den Stones, wie man ja weiß, auch näher gekommen. Aber ich war im Schlepptau. Also wir haben da unten, das war ein Kellerlokal gesessen. Und was kann man da erzählen? Man sieht wirklich, das ist jetzt 70er Jahre. Anfang der 70er Jahre, muss man sagen, da waren die Gesichter noch glatter bei den Jungs. Und die waren so normal.
Ja.
Also normal im Sinne davon, das kann man sich heute, ist das alles so ein, diese Entourage, die dann dabei ist und dieser Abschnitt, das war alles nicht da. Man saß nebeneinander, miteinander, hat geredet, gelacht, gegessen, getrunken und alle Dinge getan, die verboten waren und hat das aber auch nicht jetzt als so eine ganz außergewöhnliche Sache gesehen, wie man das. Heute sind Stars so weit entfernt, obwohl sie so nah sind durch TikTok und durch Internet und durch all diese Konzerte. Aber sie sind viel weiter weg, finde ich, in so einer ganz anderen Welt.
Naja, der Wunsch des Produzenten, egal ob es sich um eine Schauspielerin oder einen Musiker handelt, ist natürlich, dass der Star bigger than life ist. Denn
natürlich.
So schafft er einen Impuls, dass man ins Kino geht oder
Richtig.
Dass man...
Aber das hat auch spätestens dann aufgehört, als man diese Filme sich per Fernseher auch in die Wohnung holen konnte. In dem Moment ist diese große Wirkung weg, ist diese Wand. Darum gibt es keine wirkliche Leinwand Göttinnen und Götter mehr.
Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube ja auch, dass der Star zu Hause deshalb nicht so wirkt, weil der Zuschauer das Hausrecht hat.
Ja, du und wenn sitzt ich ins dort, Kino gehe, popelst in der Nase oder isst dein Butterbrot ja. Und im Kino machst du dich auf.
Und der Star hat das Hausrecht.
Und der Star hat das Hausrecht.
Du gehst zum Star.
Richtig.
Beobachten Sie einen Niedergang des Stars. Es gibt ja die These, es gab in der ersten Phase die Leinwandgöttin, Marlene Dietrich, Greta Garbo. Ja. Dann gab es die zweite Phase, wo der Star der Kumpel war.
Richtig.
Also da sind wir auch Meister, dank der Bild-Zeitung. Aus Boris Becker wurde Bobbele, aus Michael Schumacher wurde Schumi.
Ja.
Also der Star wurde der Kumpel.
Richtig.
Und jetzt sind wir bei der dritten Phase. Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Also es versetzt den Zuschauer in die vermeintliche Position, dass er stärker ist als der Star und den gefallenen Engel rausholt. Haben wir einen Niedergang des Starwesens? Glauben Sie das?
Ich glaube, dass dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit, sie zu leben, die ist nicht mehr zeitgemäß. Und trotzdem gibt es natürlich, also wenn man heute daran denkt, was möglich ist und wie heute, wenn man an die Musikbranche denkt, sieht, was für ein Aufwand.
Taylor Swift.
Ja. Also das ist ja auch, das ist Macht. Das ist, wie das über diesen kleinen Apparat hier, über das Internet, wie das auch alles gelenkt und gesteuert werden kann. Wir sind in einer anderen Zeit natürlich. Und bei Schauspielerinnen und Schauspielern, es ist genau, wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gehen, hast du viel mehr ein Starsystem als bei uns.
Meine These, es liegt daran, dass Frankreich eine erklärte Hauptstadt hat, Paris, und der Rest ist Provinz. Das heißt, alle, die in Frankreich Kino gucken, gucken ins ferne Paris. Out of reach. Wir haben 6-7 Metropolen in Deutschland.
Vielleicht ist das einer der Gründe. Aber es hat auch etwas damit zu tun, wie du überhaupt, wie diese Stars, wie man mit ihnen umgeht, der Umgang mit ihnen.
Ja.
Und Sie haben absolut recht, hier ist es auch immer eher auf dieser Kumpelschiene, weil auch es etwas Abgehobenes ist in Deutschland ja nicht unbedingt etwas, was man...
Naja, das größte Kompliment, das man einem erfolgreichen Menschen machen kann, ist aus deutscher Sicht, der oder die hat sich durch den Erfolg überhaupt nicht verändert.
Was
Quatsch ist. Ja. Weil der Misserfolg verändert den Menschen. Und ich glaube, der erfolgreiche Mensch wird dadurch verändert, dass die Menschen um ihn herum sich verhalten.
Also absolut.
Also ist er denn,
du wirst schon getragen dann
auch. Du wirst getragen du musst auch...
Und du musst liefern übrigens
auch. Du musst liefern.
Ja.
Und ich habe natürlich auch beobachtet, wir haben uns dreimal ein bisschen ausführlicher zum Gespräch getroffen. Natürlich beobachte ich auch die Menschen um sie rum und die reflektieren auf sie.
Ja.
Das kann ja auch nur so sein. Denn ich will wenn ich ins Kino gehe oder den Fernseher anschalte, will ich ja sehen, wie Iris Berben diese Rolle spielt.
Ja.
Das ist ja noch ein zusätzlicher Wert.
Aber das ist, glaube ich, er hat ganz viel wirklich auch damit zu tun im Nachkriegsdeutschland, wie überhaupt dieses Starwesen beachtet oder beobachtet wurde. Und ich kann mich erinnern, also dass man eigentlich Menschen, die sich dann in eine Robe wagten bei einer Eröffnung, das war immer schon auch ein bisschen mit einer Verachtung. Also im Grunde war Kunst, muss hier so ein bisschen erlitten werden.
Ja.
Also es kann es nicht Feuerwerk und Freude und Eleganz. Dann ist es nicht so ernst.
Aber das war das Oberhausener Manifest, glaube ich.
Das war das Oberhausener Manifest.
Das war Volker Schlöndorff, der heute auch im Smoking kommt. Aber das war also Ruth Leuwerig und O.W. Fischer und diese Generation.
Von diesem Starsystem wollte man sich total abkoppeln.
Opas Kino ist tot.
Richtig.
Ja, und damit ging auch mancher Smoking den Bach runter.
Richtig. Und ich sehe das anders, weil für mich hat es immer noch auch was damit zu tun, dass man natürlich auch einen Respekt hat.
Ja.
Wenn man auf eine Berlinale geht und dort ein Dresscode ist, denke ich, man feiert etwas. Man feiert die Kollegen, die Kolleginnen, die Branche, und zwar nicht jetzt. Das ist auch dieser Satz ist sofort wieder so angreifbar, finde ich. Ja, natürlich feiert man das auch, weil das ist da ist sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut, sehr viel Kampf vorher in diese Filme gesetzt worden. Und ich finde, das kann man anerkennen und da kann man auch das kann man auch feiern wollen. Da kann man auch mit Leichtigkeit, finde ich, das anschauen.
Ich darf Sie bitten, ein Spiel mitzumachen. Wir machen es mit vier Satzbeginn. Meine Hoffnung ist.
Meine Hoffnung ist, dass mein Kopf wach bleibt, meine Neugierde ungestillt mich weitertreibt.
Eine Welt ohne Wein ist.
Unvorstellbar für mich.
Von Paul Berben kann ich lernen.
Leichtigkeit, Zuverlässigkeit, Lustigkeit, Humor.
Wenn ich viel Zeit mit mir allein habe, dann bin ich
in ein Buch vertieft.
Die SPD sollte
reden. Streiten ist gut, aber streitet um die großen Dinge nach draußen, aber um das, worum es geht, erstmal im verschlossenen Kämmerlein. Und redet, erklärt den Menschen.
Erklärt
ihnen, warum Dinge sehr komplex sind, sehr kompliziert sind, viel Überlegung brauchen, weil sich die Veränderungen in einer Schnelligkeit manchmal wirklich überrumpeln, und erklärt den Menschen, dass es eben auch auf ihre Kosten gehen wird. Allerdings, diese Kosten sind ja dann im Endeffekt etwas, was zu einem Gewinn beiträgt, nämlich, dass wir es schaffen, diese komplizierte Welt mit all diesen Fragen und all diesen Herausforderungen, die es gerade gibt, und wie wunderbar, dass wir diese Erkenntnisse uns erarbeiten können, dass wir wissen, was der Umwelt schlecht bekommt, dass wir daran forschen, dass wir Menschen haben, die sich damit beschäftigen, dann nehmen wir das doch bitte an und setzen es um. Und das meine ich damit. Das wird im Endeffekt wird es doch für uns alle ein Plus sein, auch wenn es irgendwo immer wieder ein Minus sein muss in der Umsetzung.
Ich bin durch Willy Brandt sozialisiert und habe immer eine Sympathie für die SPD gehabt, habe sie aber nicht immer gewählt. Und finde aus meiner Sicht auch, ich schätze Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier sehr, bedauere aber, dass beide kaum bis gar nicht kommunizieren. Und das vermisse ich. Eine Welt ohne Wein ist nicht vorstellbar. Machen Sie auch sowas wie den trockenen Januar oder den trockenen Februar?
Ja.
Aber Sie trinken weiter Bier.
Das ist meine ich habe noch nie Bier getrunken.
Meine Großmutter macht das immer. Meine Großmutter hatte einen trockenen Monat und hat Wein und Liköre aufgegeben, hat aber dann weiter, weil Bier galt nicht als Alkohol.
Ja. Nein, ich trinke gar kein Bier, aber ja, zum Beispiel während der Berlinale, diesmal bin ich viel zu kurz dabei, aber ich gehe nahtlos in ein neues Filmprojekt über. Das bedeutet auch, Berlinale war für mich immer alkoholfrei. 14 Tage kein Alkohol trinken.
Das kann man auch nicht aushalten.
Das ist für mich so ein ganz guter Wettbewerb mit mir selber gewesen, weil du bist auf vielen Empfängen, du bist mit vielen zusammen, und es ist letztlich ist es dann auch eine Frage, wie hältst du es durch? Ne? Also, und wenn ich drehe jetzt, ich fange jetzt an, ich werde 6 Wochen drehen.
Aber Sie drehen doch eigentlich immer. Insofern sind Sie doch, Sie kommen doch nie zum Wein. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich ist das der tiefere Sinn Ihres Arbeitspensums, dass Sie möglichst wenig Wein trinken wollen.
Das ist das Geheimnis. Mein Geheimnis ist eigentlich, ich bin auf dem besten Wege.
Das Geheimnis der Iris Berben ist. Ja. Es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten seit ungefähr 120 Gesprächen, dass wir immer einen Rod Stewart-Song spielen. Und diesmal als eine Verbeugung vor Iris Berben, die meine Einladung dankenswerterweise angenommen hat, spielen wir einen Stones-Song, denn Rod Stewart hat mal Ruby Tuesday aufgenommen. Ein Song, der dann vor allen Dingen ein Hit durch Melanie wurde.
Richtig.
Aber wir hören jetzt mal rein. Rod Stewart.
Goodbye, Ruby Tuesday.
Ruby Tuesday.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if
if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, nobody knows. She comes and goes.
Goodbye Ruby Tuesday. Meine Damen und Herren, das ja, das war die letzte Ausgabe von Maya Burkhardts Frauengeschichten. Iris Berben war mein Gast. Wir nehmen jetzt gemeinsam Abschied voneinander. Und vielen, vielen Dank, dass Sie, liebe Iris Berben, mir diesen Abschied etwas leichter gemacht haben. Und meine Damen und Herren, schön, dass Sie mir über die vielen Jahre die Treue gehalten haben.
Ja, da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank, lieber Herr Maya Burkhardt, dass ich hier diese letzte Folge bestreiten durfte. Aber ich muss auch mal Danke sagen, wie schön, dass Sie sich so sehr der Frauen angenommen haben, dass Sie sich eben wirklich nur mit uns Frauen beschäftigt haben. Sie sind einer der klugen Männer. Diese vielen unterschiedlichen Themen, die Frauen ja ausmachen und für die wir immer noch kämpfen müssen, dass wir sichtbar sind, dass diese Themen hörbar sind. Da haben Sie einen wunderbaren Teil dazu beigetragen und dafür sage ich auch sehr, sehr herzlichen Dank. Und wer weiß, was für eine Granatenidee Ihnen wiederkommt. Und dann machen Sie was anderes. Aber klar, wieder mit Frauen.
Versprochen.
Alles Gute.
Dieses und viele andere Gespräche aus der Reihe Maya Burkhardts Frauengeschichten finden Sie übrigens in der ARD Audiothek.
Ich stehe in einem Weinberg in Martinsthal bei Eltville.
Auf einem Schneefeld an der Kreuzalm in Garmisch-Partenkirchen.
Hier über dem Tempelhofer Feld mitten in Berlin.
Im Morgengrauen auf einem Schlachthof am Niederrhein.
Wir sind vor Ort. Dort, wo Probleme auftauchen.
Hier sind Giftstoffe drin, Arsen, Cadmium, all die Stoffe, die aus der Aluminiumproduktion zurückbleiben.
Und dort, wo Lösungen gesucht werden.
Pflegemangel muss anders angegangen werden.
Unsere Reporterinnen und Reporter sind überall in Deutschland und hören zu.
Dass wir ja wirklich echte Friedensarbeit machen mit den jungen Leuten. Und die, die hier sind, die werden nicht untereinander schießen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Das neue Reportageformat der Inforadios der ARD.
Mit dem Rollstuhl spätabends in Baden-Baden in den ICE steigen bedeutet, Servicepersonal ist nicht mehr da.
Was sich in der Region ereignet und was uns als Gesellschaft betrifft, kreuz und quer durch die Republik und immer nah dran.
Wie viele Kühe haben Sie hier ungefähr?
Also wir brauchen uns, glaube ich, jetzt nicht siezen. Hier im Dorf duzt man sich.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Jederzeit in der ARD-Audiothek.